Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole, wir haben uns schon häufiger mit Schlüsseltexten der Frankfurter Schule beschäftigt. In dieser Folge soll es um den Philosophen Erich Fromm gehen, der Anfang der 1930er Jahre am Institut für Sozialforschung in Frankfurt arbeitete, jedoch nicht im engeren Sinne zur Frankfurter Schule gehörte. Fromm war in den Augen von Adorno und anderen nicht radikal genug, er hinge einer altmodischen Idee von Humanismus an, verwende den Begriff Autorität zu leichtfertig und changiere eigentlich zwischen Anarchismus und Sozialdemokratie.
Das ist noch sehr wohlwollend ausgedrückt. Wir werden uns heute mit Fromms Bestseller Haben oder Sein von 1976 beschäftigen, der sich millionenfach verkauft hat. Und noch heute wird man in fast jeder Buchhandlung mit einem Philosophieregal dieses Buch finden, das den Untertitel »Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft« trägt.
Um es frei herauszusagen, es folgt die Zerstörung des Erich Fromm. Dabei werden wir auch sehen, wie typisch dieses pseudo-kapitalismuskritische Denken noch heute ist. Und ich bin sehr verblüfft darüber, denn es ist ja so, dass ich dieses Buch irgendwann mal in Schulzeiten gelesen habe. Und ja, da nimmt man so manches mit über Entfremdung und so. Damals hatte ich aber auch keinen Marx und nichts gelesen. Und manches bleibt dann einem in Erinnerung, aber eher diffus, nichts besonders Konkretes. Liest man das aber dann erneut, wird einem plötzlich klar, welch ein Irrsinn damit unterverbreitet wird. Ja. Aber dazu kommen wir gleich. Ich will erst auf unsere Zusatzinhalte hinweisen. Nämlich, es gibt die Speakeasy Bar. Dort beschäftigen wir uns intensiv mit den Fragen aus dem Publikum. Da geht es um Ökonomisches, aber auch um Kulturelles. Und dann gibt es natürlich noch Wohlstand für alle Literatur. Einmal im Monat sprechen wir über ein literarisches Werk und dessen ökonomischen Gehalt. Das tun wir in diesem Monat. Die Folge erscheint am Wochenende mit Irmgard Koyns Roman »Das kunstseidene Mädchen«. Eine junge Frau bricht auf nach Berlin. Sie will keine Angestellte mehr sein, sie will ein Glanz werden. Aber so einfach ist es nicht.
Genau, und wer das nachhören möchte, der kann uns unterstützen bei Steady, bei Patreon oder bei Apple Podcasts. Es ist also eine Win-Win-Situation. Ihr unterstützt den Podcast, sodass Folgen wie die heutige für alle kostenlos bleiben und ihr bekommt dafür Bonusinhalte. Ihr könnt uns eben abonnieren über die Links, die in der Episodenbeschreibung stehen, und wer das über Steady und Patreon tut, der kann dann auch uns einfach in seinem Podcatcher danach hören. Der bekommt also einen eigenen RSS-Feed und kann das dann mit so ziemlich egal welcher App hören. Und bei Apple ist es dann ja sowieso einfach Teil des Feeds, wenn man diese Software nutzt.
Haben oder sein. Das sind die zwei Existenzweisen, die Erich Fromm, der Psychoanalytiker und Philosoph ist, ausmacht. Um das zu unterfüttern, zitiert er unglaublich viel mittelalterliche Philosophie. Er bezieht sich auf den Buddhismus, aber auch auf Jesus, wenn er sagt, wenn er Jesus zitiert, dann, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selbst aber verliert und Schaden erleidet? Also sich losmachen von dem Besitz, sich davon lösen, heißt sich selbst eigentlich gewinnen. Das Haben, das steht für Erich Fromm für das, wogegen angekämpft werden muss. Man muss jetzt zum Sein gelangen. Was aber ist jetzt mit Haben gemeint? Erich Fromm sagt, das ist die Beziehung zur Welt. Es ist eine Beziehung des Besitzergreifens und Besitzens, eine Beziehung, in der ich jedermann und alles, mich selbst mit eingeschlossen, zu meinem Besitz machen will. Das Sein hingegen, das ist eine authentische Bezogenheit zur Welt, so nennt er das. Es ist das Gegenteil von Schein und es ist also die wahre Wirklichkeit und es sind menschliche Beziehungen um ihrer selbst willen und nicht einfach, damit man sie hat, besitzt.
Und diese These von Erich Fromm, die wird uns bekannt vorkommen. Wir hören das auch heute ganz häufig. Wir leben in einer Überflussgesellschaft und da kann man dann hören, Autos, Fernsehen, Reisen, Sexualität, alles Hauptobjekte des heutigen Konsumzwangs. Und kritisiert wird von Erich Fromm auch die Freizeitideologie. Man spricht von Freizeitaktivität, treffender könnte man sagen Freizeitpassivität. Das ist altbekannte Kulturkritik. Natürlich ist da etwas dran, wie überhaupt uns intuitiv erscheint, dass viele Leute zu materialistisch sind und das Besitz als Glücksersatz herhalten soll. Und dies sei im industrialisierten Kapitalismus jetzt überall zu sehen.
Wir müssen hier klar machen, wir sind nicht gegen jede einzelne Beobachtung, die Erich Fromm macht. Das sind ganz viele intuitiv einleuchtende Beobachtungen oft. Und ja, wir alle setzen uns natürlich damit auseinander, wie wichtig ist uns eigentlich Geld, welche Rolle spielt der Konsum, mache ich mir vielleicht zu viel Druck, weil ich irgendwelchen Konsumvorstellungen nachjage und könnte doch viel lieber Zeit mit Freunden verbringen, wo der Konsum nicht so eine große Rolle spielt. Also all das ist natürlich berechtigte Kritik, die da geäußert wird, die man aber auch an anderer Stelle finden kann und vielleicht dialektisch pointierter dann auch zum Beispiel bei den Kollegen der Frankfurter Schule. Interessant ist aber schon, dass Fromm sich so sehr auf die Konsumkritik konzentriert und dadurch viel auslässt, nämlich das Verhältnis der Arbeiter zum Kapital. Das müsste man ja eigentlich auch mal herausarbeiten, um dann doch ein bisschen tiefer reinzugehen. Daran ist aber Fromm dann gar nicht interessiert. Er tut immer so, als würde er ein holistisches Welterklärungsmodell uns jetzt bieten und er will uns ja auch einen Ausweg aufzeigen, aber auf dieses eigentliche Verhältnis von Arbeit und Kapital geht er nicht ein. Vielmehr ergeht er sich dann in einer Kulturkritik, die manchmal dann auch linguistisch angereichert ist und die ist dann manchmal auch sehr obskur. Er will zum Beispiel kritisieren, dass die Leute heute alle im Modus des Habens sind und das zeigt sich auch an der Art, wie man liest und schreibt. Und vielleicht ist das Lesen und Schreiben auch ein Problem, zumindest manchmal. Er sagt, ich habe in Mexiko beobachtet, dass Analphabeten und Menschen, die wenig schreiben, ein weit besseres Gedächtnis haben als die lese- und schreibkundigen Bürger der Industriestaaten. Dies ist eine Tatsache unter mehreren, die vermuten lässt, dass die Kunst des Lesens und Schreibens nicht nur ein Segen ist, wie behauptet wird, speziell wenn sie dazu dient, Dinge zu lesen, durch die die Erlebnisfähigkeit und die Fantasie verkümmern. Ja, ich kann natürlich jetzt sagen, die Menschen lesen zu viele Romane und haben dadurch keine Fantasie mehr. Ich kann aber auch sagen, die Leute lesen so viele Romane und bekommen dadurch erst Fantasie. Also das ist ja auch, ob das Gedächtnis jetzt besser trainiert ist, wenn man schreibunkundig ist. Ja, man muss sich dann wohl Wege, Zahlen, Namen auf eine andere Weise merken, kann sich vielleicht nicht alles so aufschreiben, wie das jemand tut, aber das entlastet ja auch das Aufschreiben, das Gedächtnis, dass man sich vielleicht das Wichtigere abspeichern kann. Ich kann natürlich jetzt Adressen von Berlin auswendig lernen, wo ich hin muss. Es hilft mir aber jetzt auch einfach, auf die Notizen zu gucken und kann mich dann mit anderen Dingen beschäftigen. Also das ist meines Erachtens eine merkwürdige Kritik, die man aber, also das passt so gut, dass das ein unglaublicher Bestseller war, weil das auch immer sowas zu finden war, als das Handy auftrat und dort die Leute alle Nummern eingespeichert hatten, beklagten sich dann, so Leute aus meiner Verwandtschaft, ja, jetzt kann man, die meisten jungen Leute können gar nicht mehr die Telefonnummern auswendig. Wo ich denke, ja, warum sollte man Telefonnummern auch auswendig können? Was ist das für eine tolle Qualität?
Ja, also ich glaube, als Kind sollte man vielleicht noch wissen, irgendwie, was sind die Nummern der Eltern,
ja.
Dass man die im Notfall, wenn das Handy kaputt ist, anrufen kann. Also deshalb kann ich auch bis heute die Nummer meiner Mutter einfach auswendig. Aber ja, das ist trotzdem keine Qualität an und für sich. Und ja, was soll das halt heißen? Ne? Also, dass man dann sagt, gut, dann bleiben wir lieber alle unwissend und Analphabeten, weil da sind wir besonders glückselig oder so. Und ich meine, das schreibt dann einfach da einer, ich glaube, von den USA aus, oder Wolfgang?
Ja, klar.
Ja, der sitzt da schön im Wohlstand und sagt dann, dass die Leute, die Analphabeten sind, das gut haben und schreibt dann ein Buch drüber. Ja, es ist zugegebenermaßen nicht so, dass jede Beobachtung falsch ist. Da können wir zum Beispiel Folgendes lesen, auch wieder Kulturkritik, aber eine, die stimmt natürlich irgendwo. Einen kunstlosen, billig gemachten Roman zu lesen, ist eine Form des Tagträumens. Es gestattet keine produktive Reaktion, der Text wird geschluckt wie eine belanglose Fernsehsendung oder die Kartoffelchips, die man gedankenlos beim Zuschauen isst. Einen Roman von Balzac zum Beispiel kann man dagegen produktiv und mit innerer Anteilnahme, das heißt in der Weise des Seins, lesen. Gut, heute würde Fromm sicherlich auch über das Phänomen Binge-Watching oder Doomscrolling schreiben. Und würde er auf dieser Ebene bleiben, wäre das nicht weiter tragisch, aber er will ja die gesamte Gesellschaft verändern, weg vom Haben hin zum Sein. Und da möchte ich auch nochmal anmerken, ich finde auch manchmal Kartoffelchips gar nicht schlecht. Also es ist dann wirklich so ein reines, dünkelhaftes Wesen, was hier dann irgendwie gepflegt wird, dass man sich für was Besseres hält. Aber manchmal liest man auch einfach gerne einen mittelmäßigen Roman vielleicht oder sieht sich eine etwas alberne Fernsehsendung an. Ja, du natürlich nicht, Wolfgang. Du hörst ja auch nie irgendwie mittelmäßige Schlager oder nee, so
das,
bei dir im
das
Radio.
Das höre ich schon, ja doch. Aber,
naja, aber das ist ja das Gleiche letztlich.
Ja, okay, das kann man ja so sagen, aber ich mache das ja in der Differenz zu den anderen Dingen. Also es ist ja schon so, und wir haben ein ganzes Buch darüber geschrieben, dass wir eine Kulturindustrieproduktion haben, die jetzt nicht bedeutet, na, die Leute essen auch mal Kartoffelchips und gehen mal zu TikTok oder sehen sich mal einen Unsinn bei YouTube an, sondern wir haben schon eine Kultur, die auch aufgrund der Verwertungsdistribution und so weiter dafür sorgt, dass der Schund im Vordergrund steht, am besten bezahlt wird und überall auf den Empfehlungsseiten angezeigt wird. Also wir haben, wir gehen in die Buchhandlung und du findest halt überhaupt gar keinen Balzac mehr. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, ich lese jetzt auch mal was anderes, weil ich nicht immer nur Balzac lesen will, ja, sondern man geht in die Buchhandlung und fragt, haben Sie eigentlich was von Balzac? Und man wird gefragt, wie schreibt man denn das? Also das ist ja die Situation, in der wir sind.
Ja, also insofern, das ist ja alles.
Also ich glaube jetzt nicht, also man muss jetzt auch so gerecht sein, es geht jetzt nicht darum, dass da jemand mal Kartoffelchips isst oder mal den Schlager hört, sondern es ist ja schon eine extreme Dominanz dieser anderen Kultur da.
Ja, die ist da,
die aber kannst du nicht trotzdem mit dir vergleichen, weil du das mal so machst. Also das ist so wie wenn Heidi Klum sagt, ich gehe auch gerne zu McDonald's und esse mal die Burger. Dann denke ich, ja, wahrscheinlich isst Heidi Klum auch hin und wieder mal einen Hamburger. Aber sie sieht mir nicht danach aus, als würde sie das laufen tun. Oder die ganzen Fußballer, die unglaublich gerne diese Schokocreme aufs Brötchen schmieren. Weiß nicht, die sehen nicht so aus, als würden die nur Nutella essen.
Ja.
Für Fromm geht es aber ja um sehr viel mehr. Also wie gesagt, mit dieser Kulturkritik komme ich hin. Ich würde sagen, man kann die besser formulieren oder sie wurde auch besser formuliert von der Frankfurter Schule, dann im Kulturindustrie-Kapitel. Aber ja, da kommen wir ja noch weiter. Aber das Problem ist ja, dass Fromm eine eigenartige Fortschrittskritik äußert. Nämlich er sagt, der Fortschrittsglauben im Industriezeitalter, der habe in die Irre geführt. Wir waren im Begriff, Götter zu werden, schreibt er. Die Feudalherrschaft war zu Ende und jetzt hat man geglaubt, wird Wohlstand geschaffen werden durch die Industrialisierung. Und das Problem sei auch, dass alle daran geglaubt haben, auch die Sozialisten. Er schreibt, Sozialismus und Kommunismus wandelten sich rasch von einer Bewegung, die eine neue Gesellschaft und einen neuen Menschen anstrebte, zu einer Kraft, die das Ideal eines bürgerlichen Lebens für alle aufrichtete. Der universale Bourgeois als Mann und Frau der Zukunft. Leben erst alle in Reichtum und Komfort, dann, so nahm man an, werde jedermann schrankenlos glücklich sein. Und das ist doch eine sehr eigenartige Verkehrung. Weil sozialistische Gesellschaften auch Wohlstand wollen, wollen sie eigentlich also eine Bourgeoisie für alle. Da stimmt ja irgendwas nicht. Da es ja keine bürgerliche Eigentumsordnung in einem Sozialismus geben würde, stimmt das denn nicht. Zudem tut Fromm immer wieder so, als wären die realsozialistischen Versuche alle nur darauf ausgewiesen, so eine Überflussgesellschaft entstehen zu lassen. Und dabei ignoriert er ja auch, dass ja erstmal aus einer materiellen Not heraus dieser Fortschritt implementiert wurde in den sozialistischen Ländern. Also ob das jetzt in China war oder in Russland oder sonst was, da ist ja nicht gesagt worden, na, wir haben eigentlich schon so viel und leben schon wie die Fürsten, aber wir machen einfach fröhlich weiter.
Nee. Eher im Gegenteil, da hat man sich aus, also gerade in der Sowjetunion, hat man sich ja wirklich von der Zarenherrschaft befreit, von einer unglaublichen Knechtschaft und dann natürlich mit viel Gewalt, aber ein großes Wirtschaftswachstum in Gang gesetzt, damit die Leute überhaupt mal etwas hatten. Und trotzdem war das ja kein immenser Wohlstand, den die Leute da hatten. Also es wäre sicherlich nicht ein Wohlstand, mit dem ein Erich Fromm irgendwie geliebäugelt hätte. Und vor allem ist es ja noch dazu so, dass auch das immer wieder ja hintan stand. Also die Sowjetunion hat natürlich sehr viel Wert drauf gelegt, den Lebensstandard der Bevölkerung zu heben. Klar, nur so kann man sich auch Legitimität als Regierung erwerben. Aber gleichzeitig hat man ja der Bevölkerung unglaubliche Beschwerden auferlegt. Ja, also wenn man bedenkt, was dieses Wettrüsten ökonomisch verschlungen hat. Um nur ein Beispiel zu nennen. Also, dass diese Gesellschaft so stark militarisiert wurde, sowohl was jetzt die Mannstärke der Armee angeht, als auch wie viel Prozent quasi der Wirtschaftsleistung für dafür draufgehen, in diesem Wettrüsten mithalten zu können. Wenn man sich das mal vor Augen hält, da muss man wirklich sagen, nee, da wurde die Prosperität der Bevölkerung mitunter sehr weit hintangestellt sogar. Ja. Mhm. Aber für Fromm steht fest, das Industriezeitalter konnte seine Versprechen nicht halten, denn Glück und Befriedigung stellen sich nicht durch materiellen Reichtum ein. Ja, das ist jetzt trivial. Also man kann auch im Pool weinen.
Ja.
Aber höchstwahrscheinlich gibt's mehr Leute, die im Ghetto weinen, als Leute, die im Pool weinen. So rum stimmt's halt auch leider immer. Auch diese Trivialität stimmt. Und dazu sagt dann Fromm, komme die konsumistische Manipulation durch Medien und Staatsapparate. Ja, da werden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen, aufs Thema Manipulation durch Medien und Staatsapparate. Da heißt es, ökologische Probleme werden ignoriert, die der technische Fortschritt herbeigeführt hat. Und Fromm setzt sich auch intensiv mit der Gefahr eines Atomkriegs auseinander. Und der Mensch ächze unter der bürokratischen Herrschaft. Und warum Bürokratie ein Problem sein soll, das ist für Fromm eine klare Sache. Bürokratie ist gleich Entfremdung.
Für Fromm liegt das Problem darin, dass wir erstens darauf aus sind, das Lebensglück zu maximieren und dann einem radikalen Hedonismus verfallen und zugleich geprägt sind in unserem Tun von Egoismus und Habgier. Dabei macht er selbst auch den merkwürdigen Gegensatz auf, dass wir zum einen eine hedonistische Tendenz haben, aber dann ja auch sehr diszipliniert arbeiten müssen oder auch dazu diszipliniert werden zu arbeiten. Er schreibt dann Folgendes: Fließband und bürokratische Routine auf der einen Seite, Fernsehen, Auto und Sex auf der anderen ermöglichen diese widerspruchsvolle Kombination. Der Kapitalismus des 20. Jahrhunderts setzt also ebenso den maximalen Konsum der produzierten Güter und Dienstleistungen wie die zur Routine gewordene Teamarbeit voraus. Gut, ich kann natürlich jetzt sagen, der Konsum ist die Kompensation für das, was ich so täglich auf der Arbeit alles machen muss. Und ja, das ist richtig und erinnert uns natürlich an die Dialektik der Aufklärung, an das Kulturindustrie-Kapitel. Aber die Frage ist ja schon so, haben wir diesen Hedonismus, also ist diese Maximierung des Lebensglücks, das, was jetzt die Bevölkerung so unglaublich bestimmt. Also ich kenne natürlich Protagonisten, bei denen das so ist. Und wenn ich jetzt mir irgendwelche Reality-TV-Serien über Superreiche oder so ansehe, dann trifft das eins zu eins alles zu, was der Fromm da sagt. Aber sonst weiß ich das jetzt irgendwie nicht, ob das so gegeben ist. Und das kleine Auto, das sich der Arbeiter dann leisten kann, der bei Ford, wir sind ja dann in den 70er Jahren, gearbeitet hat, gut, das ist ja jetzt auch nicht für den der absolute Luxus, den der lebt. Das ist ja jetzt kein ausschweifendes Leben dadurch.
Nee, also ich würde sogar sagen, mit Hedonismus hat es eigentlich sehr, sehr wenig zu tun. Also das sind ja einfach oftmals Menschen, die ganz im Gegenteil stolz darauf sind, sich zu beschränken. Ja. Also das ist doch eine Haltung, die wir ganz häufig in der Arbeiterbevölkerung antreffen. Also klar, die sind konsumistisch, aber die sind trotzdem nicht hedonistisch. Also wenn die quasi einen hohen Lohn haben, dann geben sie den auch gern mal aus. Ja, fliegen mal nach Malle, kaufen sich ein neues Auto, das mag alles sein, stimmt schon. Aber gleichzeitig legen diese Leute sich ja auch mit Stolz bestimmte Beschränkungen auf. Wir haben ja schon ganz oft hier im Podcast zitiert, wenn man in die Kommentarspalten geht auf Instagram, wo es um Thema Arbeitsbedingungen geht, da schreiben 80% der Leute drunter, die jungen Leute mit ihrer Work-Life-Balance sind durchgedreht. Ich wurde früher von meinem Vorgesetzten die ganze Zeit angeschrien und durfte jeden Tag 2 Überstunden leisten und mir hat es auch nicht geschadet. Ja. Natürlich hat es ihnen de facto geschadet und sie sind auch noch blöd genug, stolz drauf zu sein. So, also da kann man nicht einfach von sprechen, dass das eine Ideologie des Hedonismus wäre. Und dann kritisiert Fromm weiter den Homo economicus. Die zweite psychologische Prämisse des industriellen Zeitalters, dass das Ausleben des individuellen Egoismus Harmonie, Friede und den allgemeinen Wohlstand fördere, ist vom theoretischen Ansatz her ebenso irrig. Und auch diese Täuschung wird durch die vorhandenen Daten erhärtet. Also hier ist stets ein erbitterter Konkurrenzkampf implizit. Die Ausbeutung der Arbeiter ist damit natürlich verbunden. Und das stimmt. Und von dort aus könnte man nun über eine sozialistische Gesellschaft nachdenken. Aber auch diese verwirft Fromm mit einer albernen Kommunismuskritik. Zitat: Die Habsucht muss zu endlosen Klassenkämpfen führen. Die Behauptung der Kommunisten, ihr System werde den Klassenkampf durch Abschaffung der Klassen beenden, ist eine Fiktion, da auch ihr System auf dem Prinzip des unbegrenzten Konsums als Lebensziel basiert. Solange jeder mehr haben will, müssen sich Klassen herausbilden, muss es Klassenkampf und, global gesehen, internationale Kriege geben. Und das ist vollkommener Quatsch. Also welcher Kommunist würde sagen, es geht einfach nur darum, unbegrenzte Konsummöglichkeiten zu haben? Man denke an jemanden wie Marx, der ja ganz klar gesagt hat, dass da, wo das Reich der Notwendigkeit endet, das Reich der Freiheit beginnt. Ja. Man braucht also einen bestimmten Wohlstand, der muss einfach da sein, damit Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, ein erfülltes Leben zu führen. Und ab diesem Moment, wo dieser Wohlstand gegeben ist, dann ist wirklich Reich der Freiheit. Dann kann die Gesellschaft frei entscheiden, wollen wir mehr haben oder wollen wir weiterhin genauso viel haben wie vorher, aber dafür, jeder zukünftige technische Fortschritt wird nicht in mehr Konsum umgesetzt, sondern in mehr Freizeit. Das wäre dann also dieser Moment. Und für Marx ist ganz klar, das schreibt er auch in den Grundrissen, die müsste man dazu halt auch ein bisschen zur Kenntnis genommen haben, da schreibt er ganz klar, dass in einer zukünftigen Gesellschaft nicht mehr wie im Kapitalismus möglichst viel geleistete Arbeitszeit das Maß des Reichtums ist, sondern möglichst viel disposable time, also möglichst viel verfügbare Zeit, möglichst viel Freizeit das Maß des Reichtums wäre. Dass es also nicht darum geht, einfach nur sinnlos ohne Ende zu produzieren und zu konsumieren, sondern dass die Gesellschaft dann frei die Entscheidung trifft, wie viel Konsum brauchen wir? Wie viel Zeit wollen wir für Arbeit und Konsum aufwenden und wie sieht es dann aus mit der Freizeit? Und auch da ist es so, überhaupt Konsumkritik ist immer so komisch, weil er hat ja zum Beispiel gesagt, einen Balzac-Roman zu lesen ist eine tolle Sache. Ja, also und das Problem ist ja, es gibt ja ganz viel Konsum, der sinnvoll ist. Ja, also Balzac-Romane zu lesen ist Konsum. Da setzt sich einer hin, schreibt ein Werk, es wird millionenfach gedruckt und das erwirbt man dann oder in irgendeiner Weise konsumiert man es dann. Das ist auch Konsum.
Ja, ja, klar.
Da kann man jetzt sagen, hat nicht so sehr diese proprietäre Beziehung dazu, muss man ja auch nicht. Man kann es sich auch in der Bibliothek ausleihen, aber es ist ja trotzdem eine Form des Konsums und auch das muss produziert werden. Also wenn man will, dass alle Leute in der Gesellschaft vielleicht einmal in ihrem Leben einen Balzac-Roman lesen, dann muss man diese Romane auch produzieren. Da muss mehr geschaffen werden für.
Erich Fromm bezieht sich ja dann auch positiv auf den Club of Rome und sagt, dass die zwar auch mitunter einen zu positivistischen Ansatz hätten, aber an sich sei das schon alles sehr wichtig, denn für Fromm ist klar, die Charakterstruktur des Menschen muss verändert werden. Wir müssen ihn wegbringen vom Haben zum Sein. Und wir würden jetzt gerade durch diesen Bericht ja auch sehen, dass der Selbsterhaltungstrieb nicht mehr richtig funktioniert. Politiker erwecken zwar noch den Eindruck, das Richtige zu tun, aber sie tun es nicht. Und die Habgier sorgt dann dafür, dass die Menschen verdummt werden und nicht mehr ihre eigentlichen Interessen erkennen. Und vor allem, das ist ja das Thema dann beim Club of Rome auch, die Überbevölkerung, die muss jetzt als Problem betrachtet werden.
Ja, das ist interessant, dass wenn heute man sich immer so positiv drauf bezieht, auf diesen Bericht vom Club of Rome, dass das oftmals nicht mehr so diskutiert wird, aber das Thema Überbevölkerung wird damals schon zu einem großen Problem erklärt. Und auch Fromm referiert das dann so, dass quasi die Grenzen erreicht seien, bald nicht mehr genügend Nahrungsmittel produziert werden können. Das stimmt ja einfach nicht. Das stimmt auch heute nicht, wo die Weltbevölkerung viel größer ist. Also das ist eine Frage von ökonomischer Verteilung. Das liegt zum Beispiel, also und es liegt auch daran, wie
Und
die
wie
Welt sich
produziert
ernährt.
wird. Genau,
Genau.
ja.
Also klar,
Also nur mit
wenn
Rindfleisch geht's nicht.
genau, nur mit Rindfleisch geht's nicht, aber wenn man jetzt sagen würde, ab morgen leben alle vegan oder 6 Tage die Woche vegan, könnte man völlig problemlos alle Menschen wunderbar ernähren auf diesem Planeten. Es scheitert also definitiv nicht am stofflichen Reichtum, um jedem Menschen den Magen zu füllen. Und da wird dann auch zitiert aus einem Text von Paul und Anne Ehrlich. Und zwar heißt es, dass wirklich das Problem sei, das größte Problem, um quasi das Menschheitsproblem zu lösen, sei das Bevölkerungswachstum.
Das
Und
ist das
das,
Hindernis, das allem im Wege gerade steht.
ja, also das ist eigentlich schon wirklich Malthusianismus par excellence. Das ist nicht mal mehr neoliberal, das ist wirklich schlechte politische Ökonomie des frühen 19. Jahrhunderts, an die niemand mehr eigentlich, also auch kein Neoliberaler mehr heutzutage glaubt. Im Gegenteil, moderne Neoliberale sind ja sehr gegen so einen Malthusianismus. Und auch da können wir festhalten, wenn man wirklich der Meinung ist, das Bevölkerungswachstum sei das größte Problem, dann ist es da übrigens ja gerade der konsumistische Fortschritt, der dieses Problem beendet. Also da, wo man liberale, sexuell liberale Gesellschaften hat, ist es so, dass es Verhütungsmittel gibt und dass die Sexualität eben nicht mehr einfach nur der Reproduktion dient und dass Frauen nicht einfach nur den Platz der Gebärmaschine quasi erhalten, sondern sich genau davon emanzipieren können. Also das ist ja etwas, was der liberale Kapitalismus dann quasi in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hervorgebracht hat, auch wenn das für Fromm vielleicht noch nicht so ersichtlich war zu diesem
Nein.
Zeitpunkt. Da kann er jetzt auch
Naja,
nicht
aber der
alleine was
Pillenknick
für
war ja
tun.
schon da. Also der Pillenknick war ja schon da. Man kann ja
Ja
also
gut, und
schon
Kondome
sehen,
gab es auch 60
das
Jahre früher schon,
gibt es ja
ja.
schon viel früher. Also der hat schon
Ja.
gesehen, dass man die Reproduktion auch anders regeln kann, nämlich dank des technischen Fortschritts. Er
Und ohne Zwang. Also
sieht
da
ja,
braucht man nicht eine
ja, das ist
Ein-Kind-Politik
ja auch
für.
seine Kritik immer wieder am Patriarchat. Das haben wir jetzt hier nicht. Das ist natürlich etwas, womit er sich auch auseinandersetzt aus so einer psychoanalytischen Perspektive, führt aber meines Erachtens auch nicht so weit, weil ich glaube, dass er da auch mal einfach über die ökonomischen Grundlagen von Frauen und deren Erwerbstätigkeit sprechen müsste. Tut er aber dann eher nicht. Worum es ihm ja immer so geht, ist zu sagen, die Gesellschaft, die ist momentan dominiert durch drei Faktoren, die schlecht sind. Also einmal Privateigentum, okay, Profit und Macht. Wenn jetzt aber Macht so genannt wird, fragt man sich ja, wessen Macht, welche Macht, wo ist sie? Ja, da bleibt er so unspezifisch. Beim Privateigentum ist das alles noch ein bisschen klarer. Da sagt er ja privat, das ist eigentlich schon ganz deutlich in dem Wort privare lateinisch berauben. Und er schreibt dann, doch die überwiegende Mehrheit besitzt nichts. Also ist auch interessant, ne? Dann sagt er doch wieder keine Überflussgesellschaft. Also er bezieht sich dann nur auf gewisse Teile der Welt und auch würden wir dann sagen, naja, und auf gewisse Teile innerhalb dieses Teils der Welt, nämlich auf eine Oberschicht. Doch die überwiegende Mehrheit besitzt nichts. Und es stellt sich daher die komplizierte Frage, wie Menschen ohne Eigentum die Leidenschaft entwickeln können, dieses zu erwerben und zu behalten. Wie kann man sich als Eigentümer fühlen, ohne Eigentum zu besitzen? Erstens besitzen selbst die Leute, die fast nichts besitzen, irgendetwas und sie hängen an ihrer bescheidenen Habe ebenso sehr wie der Vermögende an seinem Kapital. Zweitens sind sie von dem Wunsch besessen, ihren Besitz zu behalten und zu mehren, und sei es um noch so winzige Beträge. Das ist ja doch auch wieder ein ganz eigenartiger Vergleich, ja. Also die armen Leute hängen an ihrer Habe, so wie die Vermögenden an ihrem Kapital. Naja, die armen Leute haben fast nichts und halten den Mantel, der sie wärmt, noch irgendwie fest. Aber das ist ja doch was anderes, ob ich Kapital einsetze und das dann entsprechend mehre.
Nee, Wolfgang, die haben eine ganz falsche Beziehung zur Welt. Die müssten viel mehr sein und weniger haben.
Ja, also was
Und
sind das für
vielleicht,
Predigten?
wenn man den Mantel abwirft, friert man, dann bewegt man sich noch mehr, da ist man noch viel mehr im Moment am Ende des Tages.
Man tanzt quasi. Das sind immer so Ausführungen, bei denen man denkt, das gibt's doch nicht. Du hast doch gerade noch gesagt, die meisten Leute haben nichts. Und dann geht es dann wieder in diese Richtung. Und dann hängen sie daran an ihrem Besitz und hoffen, dass sie ihre winzigen Beträge mehren können. Ja, wenn man ganz wenig hat, dann hofft man, dass man ein bisschen was sparen kann, damit, wenn die Waschmaschine kaputt ist, man sich eine neue kaufen kann. Dann ist man im Modus des Habens, ganz klar. Aber das ist nicht einfach eine Bewusstseinsverstellung, sondern das ist einfach bloße Existenz. Ja. Man könnte ja jetzt auch sagen, okay, dann Enteignung, wäre das was. Oder Vergesellschaftung, will er aber nicht. Wirst du auch nicht, also Forderungen wirst du auch nicht finden. Die Eigentumsordnung der Kapitalisten wird allenfalls in Bezug auf übermächtige Konzerne kritisch gesehen, aber eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel ist nicht vorgesehen. Fromm will nicht enteignen, er warnt auch immer davor, dass sowas in den Totalitarismus führen kann. Die Menschen müssen also freiwillig erkennen, dass sie ihr Leben besser auf das Sein und nicht länger auf das Haben ausrichten. Und ich glaube, wir müssen diesen Text auch so hart angreifen, weil wir genau solche Muster der Argumentation, solche Panel-Diskussionen, solche Talkshow-Gäste, die sowas von sich geben, alle zuhauf kennen. Wir wollen die Namen jetzt gar nicht alle erwähnen, aber die Buchhandlungen sind ja nach wie vor voll mit genau solchen Büchern. Also eigentlich ist das so, was da in den letzten 30 Jahren in diesem Bereich publiziert wurde, immer nur das Nachschreiben dessen, was Erich Fromm schon alles verfasst hat. Und das ist wirklich ärgerlich. Und jetzt kann man sagen, ja, aber der meint es doch gut und so. Ich glaube wirklich, dass das den politischen Kampf verunmöglicht. Also solange man sich die ganze Zeit mit so einem Kram beschäftigt, denkt man nicht darüber nach, wie wäre eigentlich eine gute Gewerkschaftsarbeit möglich? Wie könnte man eigentlich für einen höheren Mindestlohn sich einsetzen? Oder irgendetwas, was wirklich die Situation verbessern würde? Und da sind wir noch gar nicht bei großen Revolutionen oder so.
Ja, aber Fromm richtet seine Aufmerksamkeit lieber erneut auf die Konsumkritik. Früher hegte und pflegte man alles, was man besaß, und benutzte es solange nur irgend möglich. Man kaufte, um zu behalten. Das Motto lautete, alt ist schön, heute kauft man, um wegzuwerfen. Verbrauchen, nicht bewahren, lautet die Devise. Ob es sich um ein Auto, ein Kleidungsstück oder ein technisches Gerät handelt, man kauft es. Und nachdem man es einige Zeit benutzt hat, ist man es leid und brennt darauf, sich das neueste Modell zuzulegen. Erwerben, vorübergehend besitzen und benutzen, wegwerfen. Und dann heißt es zum Beispiel, die Zuneigung zum Auto sei nicht intensiv, da man rasch ein neues möchte. Nun, jetzt muss man erstmal sagen, ja, es ist sicherlich eine problematische Haltung, die viele Leute haben. Also wenn Menschen sagen, ich brauche jedes Jahr das neue iPhone und das alte wird weggeschmissen, das ist in der Tat eine unnachhaltige Art und Weise zu leben. Und es kann niemand ernsthaft behaupten, dass der Vorteil... Das wirft aber
auch wirklich keiner weg. Ne? Also wir können darüber diskutieren, ob man jedes Jahr ein neues iPhone braucht. Ich habe ja jetzt neuerdings überhaupt mal ein Smartphone. Aber ich glaube nicht, dass jemand nach einem Jahr sein Smartphone wegwirft. Ich habe gehört, dass man auf dem Gebrauchtmarkt dort immer noch sehr gute Preise bekommt. Aber ja, es gibt eine gewisse.
Aber es gibt diese
Wegwerfgesellschaft in anderen Bereichen.
So, ja. Mag es geben, wollen wir jetzt gar nicht wegreden. Und ja, wahrscheinlich müsste man in einem Sozialismus, den der Fromm ja anscheinend gar nicht will, müsste man da anders handeln. Kann alles gut und gerne sein. Aber warum sollte man zu den Gegenständen ernsthaft eine Zuneigung verspüren? Und was ist es eigentlich für eine komische Behauptung, dass das in der Vergangenheit so gewesen sei? Die Leute haben ganz sicherlich nicht früher gesagt, alt ist schön. Also wer in einem zerschlissenen Lumpenmantel rumlief, der hat nicht gesagt, guck mal, was ich für ein toller, schicker Hecht bin. Und da haben sich auch nicht auf der Straße alle umgedreht und gesagt, Mensch, so einen schönen, zerschlissenen Mantel hätte ich gerne mal. Sondern das haben die Menschen gemacht, weil sie sich keinen zweiten leisten konnten. Es hatte nichts mit dem Bewusstsein zu tun. Das lag allein am materiellen Sein. Und auch da möchte ich nochmal sagen, ja, Überflussgesellschaft mag ein Problem sein. Es werden nicht 8, 9, 10 Milliarden Menschen, je nachdem wie viele es jetzt noch irgendwie werden auf diesem Planeten, die werden nicht alle leben können wie wohlhabende Leute in einem Land wie Deutschland. So viel Wegwerfgesellschaft wird es wahrscheinlich nie geben. Aber hier wird ja immer das gar nicht so sehr von der ökologischen Seite betrachtet. Also dass man quasi einfach sagt, Das gibt's in keiner vernünftigen Gesellschaft, sondern es wird immer gleich so moralisierend, als ginge es nur um die individuelle Haltung zu etwas, dass man sagt, ja, die haben so die falsche Haltung. Früher hat man's wertgeschätzt, da hat man gesagt, alt ist schön, heute wollen alle nur noch das Zeugs möglichst schnell wieder loswerden. Und das ist dann das große Problem. Nein, ist es nicht.
Konsum sei Ich-Erweiterung, das Bedürfnis nach ständig neuen Reizen. Ja, das stimmt. Kann man aber auch in Einzelfällen dann mal fragen, was ist eigentlich daran schlimm, wenn man zum Beispiel das Bedürfnis nach neuen Reizen hat. Er sagt dann, und das ist nicht falsch, in der Existenzweise des Habens findet der Mensch sein Glück in der Überlegenheit gegenüber anderen, in seinem Machtbewusstsein und in letzter Konsequenz in seiner Fähigkeit zu erobern, zu rauben und zu töten. Ja, das stimmt natürlich. Also da hat er auch einen Punkt. Und das haben wir auch hin und wieder angesprochen, dass jetzt viele ihr Sein ganz über den Besitz herstellen, ihre Identität darüber konstituieren und dann auch quasi so damit umgehen, dass sie sich also von anderen durch den Besitz abgrenzen wollen, glauben also, was Besseres zu sein. Nur muss man auch hier wieder sagen, es ist ja nicht einfach so eine Entscheidung im Kopfe, sondern die kapitalistische Ordnung legt ja genau eine solche Denkweise nahe. Und ja, das Eigentum mag so ein Wunsch nach Unsterblichkeit sein und ja, wir haben so ein Erbrecht, das auch darauf ausgelegt ist, dass man in Generationen denken und vererben kann, aber da muss man dann wirklich auch an die Grundfesten des ökonomischen Systems gehen.
Und das Sein, das bezieht sich für Fromm jetzt auf Erlebnisse, auf Momente, die man miteinander teilen kann. Aber auch Erlebnisse kann man ja konsumieren und da wird auch die Unterscheidung zwischen Haben und Sein mitunter schwammig. Also man versteht ja irgendwie, ja, dieses im Hier und Jetzt Sein, das kann man als Sein bezeichnen, diese Existenzweise. Aber es ist ja auch so, dass dann zum Beispiel das, was man erlebt hat, zum Haben gemacht wird. Also wir kennen doch alle solche Leute, die Erlebnisse sammeln wie Pokémon-Karten oder viele Menschen sprechen ja auch von der Bucketlist, dass man sagt, dies oder jenes möchte ich einmal in meinem Leben erleben, um das so abgehakt zu haben. Aber das nicht, also oftmals zumindest, nicht einfach nur, weil man selbst zufrieden dann ist, das erlebt zu haben, sondern schon auch, um das anderen zu demonstrieren, was man für ein Hecht ist, für ein Toller, dass man sowas gemacht hat.
Ja, und da sagt ja dann Fromm auch, das ist so. Also manche gehen konsumistisch an Erlebnisse heran und die Zukunft ist eigentlich nur dazu da, sagt er dann, damit eine Vergangenheit aus ihr gemacht wird. Also habe ich abgehakt, war mal in San Francisco oder sowas. Aber ja. Dann wird natürlich diese ganze Unterscheidung haben sein, doch äußerst problematisch. Zunächst ist es ja so, dass Fromm auch Marx immer wieder zustimmt, aber es ist nur so ein bestimmter Marx, der ihm da zu Passe kommt. Er sagt dann, Marx' ganze Kritik am Kapitalismus und seine Vision vom Sozialismus wurzelt in der Überzeugung, dass menschliche Selbsttätigkeit im kapitalistischen System gelähmt ist und dass das Ziel darin besteht, dem Menschen seine volle Menschlichkeit wiederzugeben, indem man diese Selbsttätigkeit in allen Bereichen des Lebens wiederherstellt. Jetzt kann man sagen, okay, aber was ist damit jetzt eigentlich gemeint? Jetzt könnte man sich mit dem Gegensatz von Kapital und Arbeit beschäftigen. Man müsste jetzt also auch in Marxens Kapital einmal nachlesen, weil man sonst einfach nur so Marx genommen darauf rauskommt, dass man sagt, ja, wir müssen offenbar mal wieder weg von dieser entfremdeten Welt mit der ganzen Bürokratie und den Konzernen und die Menschen sollen mal wieder möglichst regional produzieren und wissen, was sie da eigentlich herstellen. Und so verläuft dann leider die Kritik, die er von Marx ableitet. Er kritisiert dann auch nicht einmal die Grundfesten, sondern setzt sich damit auseinander, dass überall der Marketingcharakter dominiert. Sag doch mal, was das sein soll.
Ja, ein Marketingcharakter, also jemand, der so einen Marketingcharakter ist, der erlebt sich selbst als Ware mit Tauschwert. Das heißt also, wer eine Persönlichkeit hat, der fragt sich die ganze Zeit, wie gut kann ich mich auf dem Markt verkaufen? Auch nicht völlig falsch, ja. Also das ist ja auch etwas, es kennen wir von Adorno. Und ja, also bei Adorno gibt es ja auch die Auslassung zu Personality. Und das stimmt natürlich, ja. Nicht mehr das persönliche Glück, sondern die Verkaufbarkeit der Persönlichkeit bilden den Maßstab. Das ist etwas, was wir in der Gegenwart kennen, besonders extrem natürlich. Du hast es schon gesagt, wir haben ja das Influencer-Buch mal geschrieben vor, ich glaube, 4 Jahren sind es mittlerweile. Und das ist ja aber auch eine Sozialfigur, die uns alle prägt. Also die Art und Weise, wie wir uns darstellen im Internet, wie wir bestimmte Posen einnehmen, selbst wenn wir es ironisch tun, ist natürlich gewissermaßen auch eine Kommodifizierung unserer selbst, also dass wir uns selbst wie eine Ware präsentieren. Oder denken wir an den Roman, den wir jetzt am Wochenende bei Wohlstand für alle Literatur besprechen, über die Protagonistin aus Irmgard Keuns Kunstseidene Mädchen. Auch diese Doris nimmt ständig eine Taxierung der eigenen Person vor und aller Personen um sich herum. Und die sozialen Beziehungen sind natürlich auch hochgradig ökonomisch orientiert, also dem Marketingcharakter, dem geht nichts emotional nahe, da er nur Verbindungen aus Profitinteressen aufbaut. Oder zumindest, sagen wir mal, aus Eigennutz aufbaut. Ja.
Nun müssen wir von dort ausgehend zu einer fundamentalen Analyse des Kapitalismus gelangen und das verweigert Fromm. Aber er will das Denken, das Sprechen, das Bewusstsein verändern. Er zitiert dann auch fast ausschließlich aus den ökonomisch-philosophischen Manuskripten von Karl Marx aus dem Jahr 1844. Er zitiert beispielsweise den Satz: Alles, was dir der Nationalökonom an Leben nimmt und an Menschheit, das alles ersetzt er dir in Geld und Reichtum. Fromm leitet davon aber eine Kritik am Materialismus ab und verwirft damit auch den Sozialismus, denn dieser denke ja auch nur materialistisch, ist also auch dem Haben verhaftet und das soll so nicht sein. Er schreibt dann, Chruschtschow mit seinem Gulaschkommunismus ließ in seiner einfachen und volkstümlichen Art die Katze aus dem Sack. Das Ziel des Sozialismus bestand darin, der gesamten Bevölkerung die gleichen Konsumgenüsse zu bieten, die der Kapitalismus einer Minderheit vorbehält. Mir war dieser Begriff Gulasch-Kommunismus auch gar nicht mit Chruschtschow bekannt, sondern ich dachte, das sei eigentlich Ungarn gewesen, wo dieser Begriff so da war, weil Ungarn ja auch das Land des Gulasch ist.
Ja. Ja, und bevor wir darauf eingehen, möchte ich einfach nochmal sagen, was wäre das Problem damit? Also wenn es möglich wäre, ohne den Planeten zugrunde zu richten und ohne sich tot zu arbeiten, dass die gesamte Bevölkerung die Genüsse haben kann, die bislang nur einer Minderheit vorbehalten bleiben, materiell, was wäre daran schlecht? Gar nichts. Einfach gar nichts. Ich denke immer an Maya Göpels, die saß doch mal bei Jörg Thaddäus. Und jetzt bin ich kein riesen Maya Göpel-Fan, aber das war so wundervoll, weil sie saß ihm gegenüber und er hat ihr nochmal erklärt, ich brauche mein SUV, weil das ist das einzige Auto, wo ich reinpasse. Und sie wollen mir hier mein SUV wegnehmen. Das hat er wirklich so erklärt. Und dann hat sie ihm gesagt, wissen Sie, Herr Thaddäus, meinen Sie eigentlich, das macht mir Spaß? Wenn wir alle jedes Jahr uns 5 neue Handys kaufen könnten und in riesen Karren durch die Gegend brettern könnten, ohne dass es ökologische Folgen hätte oder andere negative Folgen, wäre ich die Erste, die dafür wäre. Und genauso sehe ich das auch. Jetzt bin ich nicht der große Freund des Individualverkehrs. Ich will auch keine SUVs, wenn sie elektrisch betrieben sind und so weiter und so fort. Aber dennoch, also man fragt sich immer, wo ist das gottverdammte Problem, wenn die Leute materiell mal so richtig sorgenfrei sind? Wo ist es? Es gibt es nicht. Es ist einfach Quatsch. Aber gut, jetzt, ja.
Ja, mach mal weiter.
Ja, und jetzt zum Historischen. Als Gulasch-Kommunismus bezeichnete man den Weg von Janosch Kadar, dem ungarischen Ministerpräsidenten, der dann in den 60er Jahren reformistische Schritte einschlug, nicht zuletzt um den Wohlstand zu mehren. Also auch das wird hier tatsächlich begrifflich völlig verdreht. Und wie dem auch sei, Fromm ignoriert die Armut, die ja trotzdem noch in den sozialistischen Staaten vorherrschend war. Ja, es gab ein großes Wirtschaftswachstum dort, aber im Verhältnis zum Westen war man relativ arm und ich würde auch sagen, gemessen an allen vernünftigen Bedürfnissen war man damals noch arm und es war sinnvoll, dass man auch weiter gewachsen ist. Da kann von einer Überflussgesellschaft wirklich nicht die Rede sein. Und dann gegen Ende des Buches erwähnt Fromm, dass die meisten Menschen auf der Welt immer noch in Armut leben und ihnen müsste man zu Wohlstand verhelfen, ohne kapitalistische Prinzipien einzuführen. Also es gibt hier so die völlige Beliebigkeit bei ihm, dass man sagt, ja, also da in den Sowjetrepubliken, da ist eigentlich schon viel zu viel Wohlfühlsozialismus, aber klar, der Rest der Welt muss schon noch aus der Armut gehoben werden. Wo da aber die Grenze ist, wird überhaupt nicht sinnvoll ausgeführt. Und wie das funktionieren kann, technisch all diese Menschen aus der Armut zu befreien, also wie man das dann ohne Kapitalismus machen will, sagt er auch nicht. Er sagt nur, dass das gelingen könne, indem man die Produktion auf einen vernünftigen Konsum auslegt. Der könne aber nicht festgelegt werden, sondern die Menschen müssten es selbst wollen. Gut, da kann man jetzt lange warten, bis die Menschen diese Initiative selbst in die Hand nehmen. Und ich glaube, und da sympathisiere ich sehr mit den Menschen, die würden sich unter einem vernünftigen Konsum dann auch was anderes vorstellen als er.
Viele Übel, heißt es da, der heutigen kapitalistischen und kommunistischen Gesellschaften wären durch die Garantie eines jährlichen Mindesteinkommens zu beseitigen. Ja, da haben wir's. Das bedingungslose Grundeinkommen schon in den 70er Jahren bei Erich Fromm wird's erwähnt, wenn auch noch nicht ganz so genannt. Der Mensch sei dann wirtschaftlich unabhängig. Das Geld soll bedingungslos ausgezahlt werden, aber nur für existenzielle Bedürfnisse. Und da stellt sich natürlich die Frage auch nach der Finanzierbarkeit. Kommt da jetzt vielleicht noch die Finanztransaktionssteuer? Nee, so ist es dann nicht. Aber im Grunde ist das sehr neoliberal avant la lettre, denn wir haben ja auch neoliberale Anhänger des bedingungslosen Grundeinkommens. Und wenn wir jetzt lesen, woher das Geld kommen soll, dann ist das doch erstaunlich. Da heißt es, wenn man sich die Kosten vor Augen hält, die eine weit verzweigte Sozialhilfebürokratie heute verursacht und dazu die Kosten der Behandlung physischer, insbesondere psychosomatischer Krankheiten sowie der Bekämpfung der Kriminalität und der Drogenabhängigkeit rechnet, so ergibt sich vermutlich, dass die Kosten für jene Personen, die ein jährliches Mindesteinkommen in Anspruch nehmen wollen, geringer wären als die Ausgaben für unsere gegenwärtige Wohlfahrt. Also wir streichen alles zusammen und machen das alles über dieses eine Einkommen und dann sind doch alle auch gleich. Eben nicht, wie du ja schon häufig hier ausgeführt hast mit dem Verweis auf Marx, das Gotha-Programm und ja, hier kann man es nochmal in besonders drolliger Form sehen, wie irrig diese Annahme ist mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, sei dann schon mal so fast alles in Ordnung.
Ja, also es ist so Kraut und Rüben. Also, weil das heißt ja eigentlich, oder egal, wir gehen nochmal später drauf ein, wirklich ja, auf diese genaue Eigentumsordnung. Ziel ist erstmal auch für Fromm ein neuer Mensch. Und was charakterisiert ihn? Er ist bereit, das Haben aufzugeben und für das Sein Platz zu machen. Er ist immer gegenwärtig, er reduziert Gier und Hass. Man muss sich bewusst sein, heißt es, dass die volle Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und der des Mitmenschen das höchste Ziel des menschlichen Lebens ist. Gut, das könnte man jetzt auch tatsächlich noch bei Marx und Engels sich abholen. Ja. Die Frage ist dann, wie kommt man dahin? Und Fromm schildert das alles so, als sei der Kapitalismus eigentlich nur so eine Einstellungssache. Also wenn man seine Einstellung zu den Dingen ändert, dann verändert sich auch alles ganz von selbst. Und man soll Illusionen aufgeben, um sich erkennen zu können. Gut, schön, alles nett. Aber wie befreie ich mich aus der Situation, dass ich morgen früh für jemand anders und für dessen Reichtum arbeiten muss? Und zwar bis zur Rente, die vielleicht bald erst ab dem 70. Lebensjahr ausgezahlt wird. Und bis ich in Rente bin, vielleicht auch erst ab dem 80. oder gar nicht mehr.
Ja, du musst einfach dein Mindset ändern. Es ist schon ganz interessant, welche Assoziationen man dann so erhält, wenn man das nochmal liest. Man denkt selbstredend als erstes an Postwachstumstheoretiker oder auch an alle anderen, die von der Überflussgesellschaft reden. Wir haben ja hier auch schon über Autoren wie Nico Pech oder Serge Latouche gesprochen. Aber in gewisser Weise erinnern Fromms Ausführungen auch an Persönlichkeitscoaches. Und das ist ja so diese erste Welle dann in den 70er Jahren, dass man sagt, ich muss da an mir arbeiten. Und hinzu kommt dann noch irgendwann in den 80ern Aerobic. Ja, und ich muss an mein Mindset verändern, muss so das Hamsterrad verlassen. Natürlich will jetzt Fromm das alles nicht tun, damit man noch mehr Reichtum hat, wie das ja dann bei Coachings oft ist. Aber die New Age Philosophie und diese Erbauungsliteratur zu der Zeit ist da sehr ähnlich. vor allem muss man sich ja auch dann fragen, wie außer diese Bewusstseinsänderung soll dann irgendetwas verändert werden. Fromm sagt ja, dass man die industrielle Produktion beibehalten sollte, aber die Zentralisierung muss aufgehoben werden und darf sich nicht weiter verstärken, denn das habe immer die Tendenz zum Faschismus. Er will auch, dass eine gesamtwirtschaftliche Rahmenplanung erfolgt, wo man sich auch fragt, und das Kapital willigt da einfach ein, dass das so jetzt verplant wird und nicht mehr Marktinteressen eine Rolle spielen. Aber diese Gesamtplanung soll jetzt dezentral auch noch erfolgen, wo man sich dann fragt, ja, aber welchen Sinn ergibt das, wenn das regional geregelt wird? Und er möchte auch das Wachstum nicht ganz loswerden, er will so ein selektives Wachstum haben, also nur noch in Bereichen, die wichtig sind. Das ist ja auch so in der Nähe von Ulrike Herrmann. Im Prinzip möchte er nämlich, und das können wir ja bei Herrmann auch immer wieder sehen, eine Planwirtschaft, aber unter kapitalistischen Bedingungen. Und wie die aber dann genau angeleitet wird, das soll alles demokratisch geregelt werden, denn wenn wir das Bewusstsein der Menschen ja geändert haben, wenn die das haben, loslassen und sich zum Sein hin entwickeln, dann willigen sie ja auch gerne ein und freuen sich darüber, dass jetzt plötzlich die Gesamtplanung etwas anders verläuft.
Also naja, das ist geht ja auch gar nicht zusammen.
Man kann auch dafür beten oder so, ja. Also das ist ja auch wirklich, wo führt das hin?
Ja, es ist ja völlig klar. Also der Kapitalismus ist ja eine Produktionsweise, die so funktioniert, dass Leute über Kapital verfügen und andere für sich arbeiten lassen, um ihren Reichtum zu vergrößern. Ja. Nur unter dieser Bedingung wird produziert. Und wenn man dann sagt, man will auf der einen Seite diese Eigentumsverhältnisse nicht angehen, andererseits aber will man eine ganz andere Seinsweise haben, wo es den Menschen nämlich nicht ums Haben geht, das geht halt nicht zusammen. Also ein Kapitalismus Also eine Eigentumsordnung, wie sie heute ist, mit diesem, in Anführungszeichen, Mindset, ist einfach nicht zu haben. Also dann muss man schon so ehrlich sein und entweder sagen, wir machen Sozialismus, und da kann man jetzt drüber streiten, wie demokratisiert man den, wie zentralisiert man den, welche Momente von Spontanität etc. kann man in dem noch erhalten. Oder man sagt einfach, ich will eine soziale Marktwirtschaft, aber dann hat man halt auch dieses Bewusstsein dazu, dieses Bewusstsein der Gier und von all dem, aber es ist halt ein bisschen durch Sozialstaatlichkeit abgefedert und so klingt das hier ja eigentlich, ja. Wenn er sagt, man will so einen, ja letztlich Grundeinkommen, was aber nur die einfachsten Bedürfnisse abdeckt, ja, das ist dann ja eigentlich jetzt auch nicht weit weg vom Bürgergeld. Da wird da auch nochmal, ich meine, das macht ja der Staat, der rechnet dann ganz kurz und klein, wie werden mit Ach und Krach noch die einfachsten Bedürfnisse befriedigt und genau der Centbetrag wird dann am Ende überwiesen. Also so gesehen, Paradies. Nicht mehr der Gewinn der Arbeit soll entscheidend sein, sondern die psychische Befriedigung, ja, wie wird das eigentlich eingeführt? Wie wird das gemessen? Fromm will Existenzgrundlagen für alle sichern, aber er ist gegen Bürokratie. Auch da, wie soll das gehen? Also das kann man sich vielleicht noch als dezentrale Subsistenzwirtschaft vorstellen, dass die Leute dann für sich selbst sorgen, aber das ist definitiv nicht wünschenswert. Die Regierung soll diejenige Produktion, die den Bedürfnissen dienen, subventionieren dürfen, um so Anreize zu schaffen, auf andere Warenproduktion zu verzichten. Man will also eigentlich nur mit Anreizen arbeiten und nichts vorgeben. Und letztlich ist das ein Plädoyer für einen Stakeholder-Value-Kapitalismus, auch wenn der Begriff nicht fällt. Gesunder und vernünftiger Konsum ist nur möglich, wenn wir das Recht der Aktionäre und Konzernleitungen über ihre Produktion ausschließlich vom Standpunkt des Profits und Wachstums zu entscheiden, drastisch einschränken. Ja, also das, also gesunder und vernünftiger Konsum, also das, was wirklich das Endziel ist, ja, dazu muss man dann das Profitinteresse einschränken. Nicht abschaffen, sondern einschränken, was sich ziemlich beißt mit der Behauptung, man will weg von der Gesellschaft des Habens. Aber gut.
Ja. Die Werbung soll auch eingeschränkt werden, damit diese nicht mehr die ganze Zeit die Leute lockt, damit sie sagen, Mensch, ich brauche mal wieder ein neues Auto. Und da die Konzerne dann ja doch vielleicht versuchen werden, Widerstand zu leisten, also er merkt schon, dass das vielleicht nicht ohne Reibung geht, überlegt er, wie geht man dann damit um? Und da kommen die Verbraucher ins Spiel. Also wir sehen, Konsumkritik bedeutet natürlich auch, der Konsument ist eigentlich mein politisches Subjekt. Nicht der Arbeiter ist das politische Subjekt, sondern der Konsument. Und deshalb brauchen wir auch nicht Arbeiterstreiks, sondern Verbraucherstreiks. Mhm. Wenn nämlich die Konsumenten die Konzerne abstrafen, werden diese nicht länger rein auf Profit ausgelegte Produktionsweisen verfolgen. Dass natürlich die Konsumenten zugleich auch die Arbeiter in diesen Fabriken werden, das denkt er gar nicht. Also wenn man jetzt den Verbraucherstreik mal auf die Autoindustrie ausweitet, dann sagt er plötzlich, ja, das wäre vielleicht schon auch schwierig. Er spricht von ernsten Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben würden für die amerikanische Volkswirtschaft, weil dort die Autoindustrie, also wir sind da in den frühen 70er Jahren, ja noch wichtig war. Und das wäre natürlich jetzt nicht wünschenswert, aber die Industrie müsste schon auch reformiert werden. Da bleibt er also so ein bisschen im Ungefähren. Er findet aber diese Konsumentenstreiks aus einem Grund besonders gut, nämlich so haben wir einen Klassenfrieden. Er sagt, Konsumentenstreiks können quer durch politische Lager und Programme wirksam werden. Sowohl Konservative als auch Liberale und linke Humanisten könnten an ihnen teilnehmen, da ein einziges Motiv sie alle vereinen würde. Der Wunsch nach vernünftigem und menschenwürdigem Konsum. Ja, da brauchen wir keinen Klassenkampf mehr. Wir machen es alles über den Supermarkt.
Ja, und der Mann, der gegen die großen Illusionen anschreibt, der macht sich selbst so einige, dass da Menschen ihre eigenen Arbeitsplätze bestreiken würden, das bedenkt Fromm dabei leider nicht. Und weil wir über Orwells 1984 neulich geschrieben haben, sollten wir auch hellhörig werden bei Erich Fromm, denn der fordert objektive Informationen. Zitat, eine der ersten und wichtigsten Funktionen des obersten Kulturrates wäre es, Informationen zu sammeln und zu verbreiten, die den Bedürfnissen der ganzen Bevölkerung dienen und eine geeignete Diskussionsgrundlage für die erwähnten Nachbarschaftsgruppen in einer Mitbestimmungsdemokratie abgeben. Das sind wirklich Sätze, egal.
Ja.
Da will ich nur noch schreien. Nachbarschaftsgruppen in einer Mitbestimmungsdemokratie. Diese Informationen müssten die wichtigsten Fakten pro und contra umfassen, wo es politische Entscheidungen zu treffen gibt. Ja, also eigentlich hat man hier schon das Wahrheitsministerium, das man sich wünscht, dass Fernsehen und Radio die objektiven Informationen dann nur noch verbreiten, damit in einer vom Klassenfrieden beseelten Gesellschaft die notwendigen Informationen die Runde machen, damit der Klassenfrieden noch größer werden kann und damit alle in Seligkeit sind, anstatt zu haben.
Ja, pro, contra. Wir listen mal kurz auf, gucken, was wo steht. Und dann ist der Entschluss ja schon geschafft. Denn es ist ja alles ganz objektiv. Wir brauchen gar keine Kämpfe mehr, weil es ja keine unterschiedlichen Interessen gibt. Es gibt ja nur das gemeinsame Interesse von Vernunft, geleitet zu werden, sich vom Haben zu lösen, beim Sein anzulangen. Ja.
Und oben haben wir noch gehört, schlimm mit dieser ganzen staatlichen Propaganda. Ja, aber hier, das ist dann einfach so.
Nee, das ist ja objektiv. Das ist ja objektiv. Ja. Das ist ja,
dann ist gut.
Propaganda ist ja manipulativ und subjektiv. Aber hier, das ist alles ganz neutral. Mhm. Ja, ich finde, dass das schon wichtig ist, sich nochmal mit so einem Klassiker zu beschäftigen, weil der ja sehr viel angerichtet hat. Also der hat sich ja millionenfach verkauft. Und dann ist das ja so ein Buch, das ganz viele Epigonen produziert. Und wenn wir jetzt heute durch die Buchhandlung streifen, dann finden wir das immer noch oder unsere Debatten. Und das ist schon interessant, dass es so ein Unbehagen offenbar gibt am Kapitalismus, dass man aber nicht dann willens ist, selbst wenn man schon Marx 17 Mal oder so zitiert, einmal ins Kapital reinzuschauen und zu sagen, ja, aber wie sind denn eigentlich die Verhältnisse? Und da muss ich sagen, dann sind mir die Leute Hayek, Friedman oder so noch sympathischer. Weil die sagen ja einfach, ich will den Kapitalismus haben, der Liberalismus funktioniert folgendermaßen, man kann den Markt optimieren dadurch und so weiter, aber die geben sich anderen Illusionen hin, aber die sagen ja wenigstens nicht jetzt so, ja, wir müssen einfach mal nur das Bewusstsein der Leute ändern und dann wird das mit den Marktkräften schon ganz von selbst gehen oder so. Also die haben ja wenigstens noch eine gute ökonomische Grundlage, auf der sie dann agieren. Aber hier das ist ja Kraut und Rüben. Das ist doch auch wahnsinnig unbefriedigend, so etwas zu lesen.
Ja, auf jeden Fall. Und man kann da irgendwie nur drei Kreuze machen. wenn man tatsächlich ein bisschen Marx im Leben gelesen hat, dass man dann doch versteht, wo die Denkfehler bei so etwas liegen. Also ganz viel von dem, du hast die Kritik des Gotha-Programms schon angesprochen, ganz viel von dem, was jetzt so ein Fromm hier fordert mit Grundeinkommen und Eigentümer, Nachbarschaftsdemokratie, was weiß ich nicht alles, ja. Ganz viel davon ist dann ja schon bei so einem Marx mitgedacht, weil die Einwände ja schon 100 Jahre früher kamen. Das hat sich ja auch jetzt kein Fromm so wirklich ausgedacht, dass man gesagt hat, könnte man nicht mal auch mit dem Markt nochmal ganz anders irgendwie Richtung Sozialismus kommen oder so. Und das ist dann immerhin das Praktische, wenn man mal tatsächlich so den Marx gelesen hat, dann kann man sich viele dieser Denkfehler doch ersparen.
Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!